Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext ist eine längere Geschichte aus 1. Mose 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin Sarai, meiner Herrin geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihm, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Herr, wir bitten dich, segne du dieses Wort an uns, dass wir es verstehen und danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Ereignisse, die das Leben einer Familie aus den Fugen geraten lassen. Diese Lebensveränderungen stehen im Mittelpunkt von Family Stories. Die Doku-Soap zeigt Familien und ihre Geschichten und erzählt, wie Eltern und Kinder und Freunde mit unerwarteten Situationen umgehen und am Ende zu einer positiven Lösung gelangen. Diese Sätze, die ich jetzt vorgelesen habe, die sind natürlich kein Kommentar zu unserem Bibeltext. Sie stammen von RTL 2 und beschreiben die Konzeption einer sogenannten Doku-Soap. Doch auch die biblische Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist so etwas wie eine Family Story. Und tatsächlich, der Satz, es gibt Ereignisse, die das Leben einer Familie aus den Fugen geraten lassen, diesen Satz könnte man auch auf die Geschichte von Abram, Sarai und Hagar beziehen. Eine schier haarsträubende Geschichte wird uns da erzählt. Ich möchte sie noch einmal nacherzählen, damit wir ihre Bedeutung verstehen. Als Abram 75 Jahre alt war, da hatte Gott ihm viele Nachkommen verheißen. Jetzt aber waren gut 10 Jahre ins Land gegangen und die Erfüllung der Verheißung war ausgeblieben. Nachkommen zu haben, aber war für einen Menschen im alten Orient so etwas wie die Lebenserfüllung. Keine Kinder zu haben, war mehr noch als heute eine Schmach. Eine Frau, die ihrem Mann keine Kinder gebären konnte, galt als wertlos. Kinder waren die Altersversicherung der Menschen damals und die Erben, die den väterlichen Besitz übernehmen sollten. Diese Konstellation allein wäre schon Stoff genug für eine Folge von Family Stories. Aber in unserer Geschichte kommt es noch schlimmer. Nachdem Abram und Sarai 10 Jahre auf die Verheißung, auf die Erfüllung gewartet haben und sie noch immer keine Kinder hatten, versuchen sie jetzt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie rechnen nicht mehr mit einem Wunder Gottes, sondern sie tun, was man damals im Orient in solchen Fällen zu tun pflegte. Sie entschieden sich sozusagen für eine Leihmutterschaft. Hagar, Sarais ägyptische Sklavin, die soll für das betagte Ehepaar ein Kind austragen. Der Plan scheint aufzugehen, als Hagar tatsächlich schwanger wird. Doch jetzt, mit dieser Schwangerschaft, wechseln auf einmal die Rollen. Hagar, die sich als Sklavin ihr Leben lang wertlos und nutzlos gefühlt hatte, die trumpft jetzt auf. Durch die Schwangerschaft fühlt sie sich vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben wertvoll. Jetzt ist sie mehr als nur eine Sklavin. Jetzt wird sie die Mutter von Abrams Sohn. Sie, so glaubt sie, ist damit auch die bessere Ehefrau für ihn. Sie und nicht Sarai. Sarai aber spürt die Verachtung Hagars und trotzt Abraham die Erlaubnis ab, nun mit Hagar tun zu dürfen, was sie will. Sie lässt Hagar spüren, wer am längeren Hebel sitzt und lässt sie nur noch die geringsten Aufgaben erledigen. Hagar hält das schließlich nicht mehr aus und flüchtet in die Wüste. Spätestens jetzt, an dieser Stelle, wird deutlich, dass wir hier nicht bei RTL 2 sind, sondern in der Bibel. Denn jetzt, wo alles so aussichtslos und verfahren erscheint, mischt Gott sich in diese Familiengeschichte ein. Aber wie kann Gott diese Situation überhaupt noch retten? Abraham hat durch die Flucht seinen bisher einzigen Nachkommen verloren. Sarai bleibt weiter eine unfruchtbare Frau. Nichts, aber auch gar nichts, hat sie durch ihren Plan gewinnen können. Und Hagar, ihr droht nun mitten in der Wüste der Tod ihr und ihrem ungeborenen Sohn. Eigentlich müsste man jetzt von Gott erwarten, dass er sich da raushält und die drei ihrem Schicksal überlässt. Denn schließlich ist er, Gott, für diese Situation doch nicht verantwortlich. In diese Katastrophe haben sich die drei selbst hineinmanövriert. Warum sollte Gott einen Karren aus dem Dreck ziehen, den doch andere da hineingesetzt haben? Doch so ist Gott nicht. Gott ist anders. Aber wie ist Gott? Das Thema dieses Sonntags ist die Barmherzigkeit Gottes. Und unsere Geschichte zeigt, dass Barmherzigkeit kein abstrakter Begriff ist. Gott ist nie nur so für sich selbst, irgendwo fern im Himmel, der Barmherzige. Sondern Gott ist immer der Barmherzige in seiner Zuwendung zu Menschen. Gott wendet sich uns als der gute Hirte unseres Lebens zu. So kommt er mitten hinein in die Not und in die Verzweiflung Hagars. Er achtet Hagar, die ägyptische Sklavin, die stolze und verletzliche Frau, er achtet den Flüchtling. Er sieht die, die nicht gesehen wird und die sich doch gerade danach ihr Leben lang gesehnt hat. Er hört den Stoßseufzer, der keine Worte mehr findet. Gott ist da. Er ist auch für Hagar da. Ihn kümmert ihr Leben. Behutsam und liebevoll fragt er sie vorsichtig durch seinen Boten: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Gott ist in der Wüste. Das allein könnte man schon als etwas Ungewöhnliches und Großartiges empfinden. Gott ist nicht nur an besonderen, ehrwürdigen Orten, in besonderen, heiligen Momenten bei mir. Gott ist auch dort, wo ich selbst trostlos bin, wo ich restlos bedient bin, zu müde zum Jammern, zum Beten, zu allem. Gott ist in der Wüste und er ist dort nicht für sich, sondern er sucht und er findet den Menschen, der gerade zusammenbricht. Er spricht Hagar an, mit ihrem Namen und mit dem ganzen Ballast, mit dem ganzen Elend, das sie herumträgt. Das umgeht er nicht, sondern er spricht sie direkt darauf an. Hagar, Sarais Magd, so nennt er sie. Aber eben nicht in dem Sinne von: so sehe ich dich, als Magd, als Sklavin, als Niedrige, sondern: du, Hagar, bist es wert, dass ich dich anspreche. Ich sehe dich, du bist ein Mensch, ein Menschenkind. So stehst du vor mir, als freies Menschenkind. Du kannst mich ansprechen und ich spreche dich an. Du erlebst etwas und ich erlebe es mit dir. Im Zelt von Sarai und Abram und auch hier in der Wüste, da, wo du am Ende bist. Aber du bist nicht allein gelassen. Ich bin hier bei dir. Ich sehe, wie es um dich steht. Ich frage nach dir an diesem Brunnen mitten in der Wüste. Ich kenne dich, ich rede dich mit deinem Namen an. Wenig später schickt Gott Hagar wieder zurück zu Sarai und Abram. Aber nicht damit die Konflikte zwischen den dreien unendlich weitergehen. Nicht um noch eine weitere Folge von Family Stories zu schreiben. Er schickt Hagar anders zurück, als sie geflohen ist. Er schickt sie nicht mehr nur als Sklavin zurück, mit der man machen kann, was man will. Er schickt sie gestärkt und aufgerichtet und gesegnet mit einer Verheißung zurück. Und er macht klar, das Kind, das du gebären wirst, das ist und bleibt dein Kind. Du sollst ihm seinen Namen geben und nicht Sarai. Hagar staunt über diesen Gott, der ihr Elend gesehen hat. Darum findet sie einen Namen für Gott und nennt ihn: Du bist ein Gott, der mich sieht. Kein ägyptischer Gott hat je das Schicksal einer niedrigen Sklavin angesehen. Nie hat irgendwo auf der Welt irgendeinen Gott das Schicksal der niedrigen und notleidenden Menschen gekümmert. Dieser Gott aber tut genau das. Er sieht sie an, gerade weil ihre Not so groß ist. Dieser Gott Israels, er fragt noch nicht mal nach ihrem Glauben. Er fragt auch nicht nach ihrer Nationalität. Er sieht sie einfach deshalb an, weil ihre Not so groß ist und weil sie ihn braucht. So ist Gott. So leitet sich aus dieser Geschichte der vielleicht schönste Name Gottes ab, den wir in der Bibel finden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Liebe Gemeinde, auch für uns besteht Gottes Barmherzigkeit nicht darin, dass er alle Not aus unserem Leben einfach hinwegnimmt. Auch der Lebensweg von Alexander wird nicht so aussehen, dass ihm nie Schweres zustößt. Aber Gottes Barmherzigkeit, die besteht gerade darin, dass Gott mitten in der Not unseres Lebens bei uns ist, dass er uns sieht und dass er uns anspricht und stark macht und wieder aufrichtet. Auch für uns ist er der Gott, der mich sieht, gerade dann, wenn wir ihn brauchen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.